Der Predigttext ist aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.
Herr Jesus, bitte schenke du uns Gnade zum Hören und Verstehen und schenke mir Gnade zum Reden. Herr, bitte rede du durch dein Wort zu uns. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, wofür beten wir? Also, was sind unsere Gebetsanliegen? Sowohl in unserer Fürbitte für andere als auch dann, wenn wir unsere eigenen persönlichen Anliegen vor Gott bringen. Wo liegen unsere Schwerpunkte, wenn wir Gott um etwas bitten? Nun, das wird sicherlich bei jedem Einzelnen von uns völlig unterschiedlich sein. Doch an dem, was wir von Gott erbitten, können wir erkennen, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Wir wissen, wir können Gott um alles bitten. Aber es gibt Anliegen, die in Gottes Augen wichtiger sind als andere Anliegen und über die Gott uns in seinem Wort klarmacht, dass sie auf jeden Fall nach seinem Willen sind und er sie daher gerne erhören wird. Und es gibt Anliegen, die wir selbst für wichtig halten, von denen wir aber nicht wissen, wie Gottes Pläne diesbezüglich sind. Nehmen wir zum Beispiel unsere Gesundheit. Wie oft bitten wir für andere oder für uns selbst um Genesung von Krankheit, am besten um schnelle und vollständige Heilung. Und natürlich dürfen wir Gott darum bitten. Doch wir wissen nicht, ob es nach Gottes Willen ist, dass wir schnell gesund werden oder dass wir überhaupt gesund werden. Gott kann andere Pläne mit uns haben. Was wir aber wissen, ist dies, was Paulus in Römer 8, Vers 28 uns mitteilt, dass wenn wir zu Gott gehören, uns alle Dinge zum Besten dienen werden, alle Dinge. Also auch die Krankheit, wenn Gott es zulässt, dass sie nicht so schnell verschwindet, wie wir es gerne möchten, oder es sogar zulässt, dass die Krankheit bleibt. So lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 12, ab Vers 7, dass Paulus wegen seines Dorns oder Stachels im Fleisch dreimal zum Herrn flehte, wobei Paulus nicht weiter darauf eingeht, was er mit diesem Stachel im Fleisch meint. Meinte er wirklich eine Krankheit oder meinte er andere schwierige Umstände, die ihm in seinem Leben schwer zu schaffen machten? Was auch immer er mit diesem Dorn oder Stachel im Fleisch meinte, Tatsache ist, dass Gott den Paulus nicht davon befreite, also nicht das Gebet von Paulus so erhörte, wie Paulus es sich zunächst gewünscht hatte. Sondern stattdessen brachte Gott dem Paulus eine Lektion bei, die lautete: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und Paulus hat diese Lektion verstanden, denn er schreibt dann weiter: Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Aber ja, wir dürfen Gott um Gesundheit, um Heilung von Krankheit bitten. Wir dürfen ihn um Kraft für unsere tägliche Arbeit bitten, um Konzentration für eine wichtige Prüfung, um Gelingen beim Vorstellungsgespräch, um schönes Wetter für einen Gemeindeausflug und Bewahrung auf unserer Reise. Ja, darum, dass er uns unser tägliches Brot heute gibt, wie unser Herr es uns im Vater unser auch selbst lehrt. All dies sind Anliegen, die für unser Leben durchaus eine wichtige Rolle spielen, aber es sind alles sozusagen äußerliche Dinge, Bitten, über die wir uns freuen, wenn Gott sie erhört, aber über die auch jeder Ungläubige sich freut und vielleicht auch sogar Gott darum bittet oder eben andere Wesen darum bittet, die er sich zum Gott macht. Ich habe mal eine Anekdote gelesen über eine Autofahrerin mittleren Alters, die so ein Plüschtier, irgend so ein kleines Plüschmonster undefinierbarer Art, auf dem Armaturenbrett sitzen hatte. Und dieses Plüschtier, das hieß Mobblewob oder so ähnlich. Und jedes Mal, wenn sie in die sehr volle Innenstadt zum Einkaufen fuhr, dann sprach diese Frau ihr Plüschmonster auf dem Armaturenbrett an mit der Bitte: So, Mobblewob, jetzt hilf mir bitte, einen Parkplatz zu finden. Und diese Anekdote stand in einem Buch mit dem Titel, ein englisches Buch, Lord, find me a parking place, also Herr, hilf mir, einen Parkplatz zu finden. Und der Autor machte anhand dieses Beispiels deutlich, ja, wie oft wird auch mit Gott so geredet, wie diese Frau mit ihrem Plüschtiergötzen redete. als ob Gott unser Wünscheerfüllungsautomat ist. Ja, und statt dass wir Gott um die wirklich wichtigen Dinge bitten, bitten wir ihn viel zu oft nur darum, unser Leben angenehmer zu gestalten, indem er uns zum Beispiel doch einen Parkplatz schenken möge. Ich muss dazu sagen, es ist schon lange her, dass ich dieses Buch gelesen hatte. Ich weiß nicht mehr viel darüber, was da sonst noch drin stand und kann daher auch nicht sagen, ob das Buch sonst empfehlenswert ist. Es ist also auch nicht von CLV. Es ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Das war während meines Studiums, also vor fast 20 Jahren. Aber eine andere Sache während meines Studiums kann ich mich noch gut erinnern. Und zwar, wie ein Mitglied unserer christlichen Studentengruppe uns bei einem Gebetstreffen einmal ernsthaft ermahnte und sagte: Ihr betet ja fast nur für Erfolg bei euren nächsten Klausuren. Betet doch mal für das wirklich Wichtige. Ja, aber es ist doch wichtig, dass ich die Klausur, die Prüfung, die Klassenarbeit bestehe. Aber es ist doch wichtig, dass ich einen Parkplatz finde, oder? Das ist hier in Hannover wahrscheinlich auch noch schwieriger als in unserem beschaulichen Bielefeld. Aber es ist doch wichtig, dass ich schnell wieder gesund werde, um meine Aufgaben erledigen zu können. Ja, oder vielleicht, aber es gibt für uns als Christen wirklich Wichtigeres. Ja, das Gebet für unser tägliches Brot hatte ich schon erwähnt. Es kommt auch im Vater Unser vor. Es wird also von unserem Herrn empfohlen und legitimiert, ohne Frage. Und wenn wir es so verstehen wollen, als stehe die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, stellvertretend für alles, was wir an äußerlichen Dingen zum Leben brauchen, dann sehen wir aber doch, dass diese kurze Bitte die einzige von allen Bitten im Vater Unser ist, in der es um unser äußerliches Wohlergehen geht. Alle anderen Bitten im Vaterunser haben mit unserem Verhältnis zu Gott und zu unseren Mitmenschen, mit unserem Glauben, mit Gottes Ehre zu tun. Ja, und so überrascht es auch nicht, dass der Paulus, der in 1. Korinther 11, Vers 1 schreibt, seid meine Nachahmer gleich, wie auch ich Nachahmer des Christus bin, dass dieser Paulus in den meisten seiner Gebete, die uns in der Bibel überliefert sind, den sogenannten inneren oder inwendigen Menschen im Blick hat, das Glaubensleben der Christen, das Wachstum im Glauben. Das sehen wir zum Beispiel in Philipper 1, die Verse 9 bis 11, in Kolosser 1, Verse 9 bis 12 und auch in unserem heutigen Predigttext, Epheser 3, Verse 14 bis 21. Ja, und lasst uns dieses Gebet, diese Fürbitte von Paulus für die Gemeinde in Ephesus nun gemeinsam betrachten. Was können wir von Paulus lernen? Was können wir aus seinen Bitten über Gott und über uns lernen? Und so könnte dann auch die Überschrift über diese Predigt lauten, was wir aus der Fürbitte des Paulus für die Epheser lernen können. Was wir aus der Fürbitte des Paulus für die Epheser lernen können. Der erste Punkt, die Grundlagen von Paulus' Fürbitte. Was ist der Anlass, warum Paulus die Gebetsanliegen formuliert, die wir in diesem Text ab Vers 16 finden? Weshalb startet Paulus diese Fürbitte? Die Antwort finden wir direkt im ersten Wort dieses Abschnitts, in Vers 14, deshalb. Ja, das Wort deshalb bezieht sich natürlich auf etwas, was in den Versen davor steht. Aber interessanterweise beginnt auch der vorhergehende Abschnitt, Kapitel 3, Abvers 1, mit dem Wort deshalb. Und wenn wir Vers 1 betrachten, dann sehen wir bei einigen Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel bei der Lutherbibel und bei der Elberfelder Übersetzung, am Ende des Verses einen Gedankenstrich. Denn im Griechischen endet es hier abrupt, als ob Paulus eigentlich schon jetzt mit der Fürbitte beginnen will, sich dann aber doch noch für einen Einschub entscheidet, indem er unter anderem einige Aspekte seines Dienstes näher darlegt in den Versen 2 bis 13. Ja, mit anderen Worten, das deshalb von Vers 14 bezieht sich nicht so sehr oder nicht nur auf das, was in den unmittelbar vorangehenden Versen steht, sondern auch auf das, was schon vor Kapitel 3 zu lesen ist. Einige dieser Verse haben wir vorhin in unserer Schriftlesung gehört. Ja, und in den beiden ersten Kapiteln des Epheserbriefs geht es allgemein gesprochen, wir können heute nicht ausführlicher darauf eingehen, die Stellung von uns Christen in der Gnade. Warum sind wir das, was wir als Christen sind? Warum sind wir überhaupt gerettet? Wir waren tot durch Übertretungen und Sünden, in denen wir einst gelebt haben nach dem Lauf dieser Welt, Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Wir sind, Kapitel 2, Verse 8 bis 10, aus Gnade errettet durch den Glauben und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir sind seine Schöpfung, Vers 10 von Kapitel 2. In Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, dass in Christus wir, die wir einst fern waren als Heiden, weil wir nicht zu Gottes auserwähltem Volk Israel gehören, nun nahegebracht worden sind durch das Blut des Christus, durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz von Golgatha. Und wir sind nun, 2 Vers 19, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, ja, Gottes Familienangehörige, nämlich von ihm als Kinder adoptiert worden. Ja, deshalb, weil Gott der Vater in seiner Gnade uns gerettet hat, uns herausgerufen hat aus dieser Welt und uns zusammengefügt hat zu einem Leib, zur Gemeinde Jesu, einem heiligen Tempel im Herrn, Kapitel 2, Vers 21, eine Wohnung Gottes im Geist, 2, Vers 22. Deshalb, aus diesem Grund, bittet Paulus nun für die ihm Anvertrauten, für seine Glaubensgeschwister, dass Gott noch weiter durch seinen Geist an ihnen wirken möge, wie wir dann ab Vers 16 von Kapitel 3 betrachten werden. Ja, doch zunächst noch zu ein paar weiteren Aspekten aus den Versen 14 und 15 unseres Predigttextes. Also den Anlass für Paulus Fürbitte finden wir in dem Wort deshalb in Vers 14. Deshalb, weil, siehe Kapitel 1 bis 3, Gott in seiner Gnade den Ephesern und allen Christen weltweit den Glauben geschenkt hat, die Rettung, sie somit an eine wunderbare Stellung als Hausgenossen Gottes, nämlich als seine Kinder, gebracht hat. Ja, was ist die innere Haltung von Paulus bei der Fürbitte? Lesen wir weiter in Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Wir gehen davon aus, dass Paulus diesen Brief vom Gefängnis in Rom aus schrieb. Vielleicht war er in Ketten gelegt und einen Soldaten angekettet. Ja, was muss das für ein Erlebnis für den Soldaten gewesen sein, an den Paulus gekettet war? Er beugte seine Knie zum Gebet. Wir wissen ja, dass es nicht auf die äußerliche Gebetshaltung ankommt. Wir kennen vielleicht auch Mitchristen und andere Gemeinden, in denen zwar wirklich äußerlich die Knie gebeugt werden im öffentlichen Gebet, wo aber leider oft die innere Haltung nicht passt. Nein, ob wir knien oder stehen oder sitzen oder liegen beim Gebet, darauf kommt es nicht an. Aber diese Gebetshaltung des Kniens hat natürlich schon eine gewisse Symbolkraft. Es ist die Haltung, die ein Knecht vor seinem Herrn einnimmt. Dadurch wird Demut ausgedrückt und klargestellt, ja, du, Herr, mein Gott, bist viel, viel größer als ich und ich bin nur dein Knecht, der dir dienen darf und will. Du stehst weit über mir, ja, du bist wahrhaftig mein Herr, der Herr über mein Leben. Auf diese innere Einstellung kommt es an, dass wir stolzen Menschen uns in Demut innerlich in unserem Denken in Bezug auf unsere innere Einstellung vor unserem Herrn beugen, auch wenn wir dabei sitzen, stehen oder liegen oder eben tatsächlich knien. Doch an wen richtet sich diese Fürbitte? Die Paulus beugt seine Knie vor dem Vater. Luther schreibt nur vor dem Vater. Schlachter schreibt vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Formulierung finden wir bereits im dritten Vers des Epheserbriefs, also Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Dieser Vers ist ja sozusagen gleich der erste Vers des Briefs nach den Einleitungsworten, wo Paulus direkt zu Beginn also klar macht, in Christus hat uns Gott bereits mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Weshalb auch manche Ausleger sagen, der Epheserbrief sei so etwas wie das Scheckbuch des Gläubigen. Wir lesen darin, was Gott uns alles gegeben hat, nun müssen wir das auch abrufen, in Anspruch nehmen. Und wie machen wir das? Indem wir uns an den Geber aller Segnungen wenden, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nun auch unser Vater ist, ja, der, wie Luther Vers 15 übersetzt, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Was etwas frei übersetzt ist, aber den Sinn eigentlich gut trifft. Aber um genau zu sein, in Vers 15 steht im griechischen Originaltext das Wort für Vater gar nicht. Und in der Schlachterübersetzung lautet Vers 15, wie wir es auch auf dem Zettel abgedruckt haben, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. In der alten Elberfelder Übersetzung steht für das Wort Geschlecht das Wort Familie, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Aber wir haben es hier tatsächlich mit einem interessanten Wortspiel zu tun. In Vers 14 steht für Vater im Griechischen das Wort Pater und das Wort, das wir in Vers 15 als Geschlecht oder Familie übersetzt finden, das lautet im Griechischen Patria. Paulus sagt also, vom Pater, Vers 14, von Gott, dem Vater, erhält jede Patria, jedes Geschlecht, jede Familie ihren Namen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich weil das griechische Wort für Familie ja von dem Vater, vom Wort für Vater abgeleitet ist. Oder vielleicht übersetzen wir Patria dann besser statt mit Geschlecht oder Familie noch mit Vaterschaft, wie es beispielsweise die Bibelübersetzung von Hermann Menge auch tut. Ja, Gott ist sozusagen der Vater, das Urbild aller echten Vaterschaft, der oberste Vater, bei dem alle Lebewesen ihren Ursprung haben, der alles erschaffen hat. Und für uns als seine Kinder ist er der Vater auch in dieser zweiten, engeren Bedeutung. Wir dürfen als seine geistlichen Kinder wirklich Abba, Vater, zu ihm sagen. Wir sind seine Familie, untereinander Brüder und Schwestern, deshalb, weil Jesus uns, die wir ihn, Jesus, aufnahmen, das Anrecht gab, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12. Und von allen Erlösten, die Gott zum Vater haben, sind einige schon im Himmel und einige noch auf Erden, wie es in Vers 15 eben heißt. Aber er ist Vater von uns allen. Pastor Nestvogel wies darauf hin, dass die Christen, die schon im Himmel sind, in der Theologie als Ecclesia Triumphans bezeichnet werden, als die triumphierende Gemeinde. Die Christen, die schon bei Jesus angekommen sind, und die wir noch auf Erden sind, sind die Ecclesia Militans, die kämpfende Gemeinde, die wir den Kampf des Glaubens hier auf Erden noch zu bestehen haben. Aber dieser Kampf, den wir noch führen müssen, den müssen wir nicht aus eigener Kraft führen. Wir können und dürfen und sollen Gott um seine Hilfe bitten. Er ist unser guter Vater, zu dem wir mit allen unseren Anliegen kommen dürfen und über den wir aus seinem Wort wissen dürfen. Er ist wahrhaftig ein guter Vater, der gerne gibt, worum wir ihn bitten, sofern es nach seinem Willen ist. Das hat uns auch sein Sohn, unser Herr Jesus, gelehrt in der Bergpredigt Matthäus 7, Verse 7 bis 11, wo es heißt: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? So ist es. Das wusste auch Paulus, weshalb er sich vertrauensvoll nun an den Vater wendet mit seinem Fürbittanliegen, die wir ab Vers 16 finden. Womit wir zum zweiten Punkt kommen. Zweitens, der Inhalt von Paulus' Fürbitte. Ja, worum bittet Paulus Gott für die Gemeinde in Ephesus? Worum sollten wir Gott bitten, sowohl in der Fürbitte für unsere Glaubensgeschwister als auch für uns selbst? Ja, wie ich am Anfang der Predigt schon sagte, ja, wir dürfen Gott um alles bitten. Um Gesundheit, um Bewahrung auf der Fahrt, für schönes Wetter, für Erfolg in der Schule oder im Studium oder für Gelingen beim Vorstellungsgespräch. Aber das sind alles Dinge, die uns in der Regel nicht unbedingt geistlich wachsen lassen. Und es gibt Gebetserhörungen, durch die Gott noch mehr geehrt wird, wenn er sie an uns wirken darf. Vier Bitten finden wir in den Versen 16 bis 19. Zunächst in Vers 16 das Gebet um Kraft. Paulus bittet Gott, den Vater, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Ja, mehr Kraft zu haben, das wäre doch schön. Aber zu welchem Zweck sollen wir Kraft erhalten? Nicht zum Selbstzweck, damit wir zum Beispiel unsere Arbeit besser schaffen und wir nach Feierabend noch genug Kraft haben für unsere ganzen Freizeitaktivitäten. Und auch nicht, damit wir vor anderen Christen gut dastehen, indem wir den Eindruck erwecken können, dass wir einen besonders von Gott gesegneten und kraftvollen Dienst tun. Wie es zum Beispiel bei Simon dem Zauberer aus Apostelgeschichte 8 das Motiv war, der Petrus und Johannes bat: Gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Sondern es geht hier um die Kraft, die uns befähigt, das zu tun, was Gott möchte, damit er immer mehr durch unser Leben geehrt wird. Wie wir im Folgenden sehen werden. Lasst uns dazu zunächst Vers 16 einmal näher betrachten. Ich lese ihn zuerst nochmal kurz. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Ja, erstens steht hier interessanterweise nicht einfach nur so etwas wie, dass er euch Kraft gebe, sondern es steht hier im Grunde doppelt, also nochmal besonders hervorgehoben, dass er euch gebe, mit Kraft gestärkt zu werden. Oder Luther, dass er euch Kraft gebe, stark zu werden. Zweitens, durch wen schenkt Gott, der Vater, uns die Kraft? Durch seinen Geist, lesen wir hier. Sein Geist wohnt in uns und durch ihn wirkt Gott in unseren Herzen. Und ein paar Verse später, in Vers 20, lesen wir dann von der Kraft, die in uns wirkt. Und wenn wir Gottes Kinder sind, ist der Heilige Geist diese Kraft, die in uns wirkt. Also durch seinen Geist, also die Kraft, durch die Kraft, die in uns wirkt, gebe uns Gott mit Kraft gestärkt zu werden. Und zwar drittens, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit möge Gott geben. Ja, wenn ein Millionär uns einen Cent geben würde, dann würde er etwas von seinem Reichtum uns abgeben. Wie gnädig ist doch Gott, dass er uns nicht von seinem Reichtum gibt, sondern wirklich nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also im Sinne von gemäß oder entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit, nicht nur einen kleinen Anteil, nicht nach Maß, sondern in Fülle. Ja, dieser Reichtum, das Wort von Gottes Reichtum, das taucht in, dem begegnen wir auch im Epheserbrief an immer wieder, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 7, wo wir lesen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach, also hier wieder nach, dem Reichtum seiner Gnade. Kapitel 1, Vers 18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Kapitel 2, Verse 4 bis 5, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Kapitel 2, Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und Kapitel 3, Vers 8, schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Ja, doch zurück zu unserem Vers 3, Vers 16. Dort finden wir schließlich noch die Bezeichnung der innere Mensch. Gott gebe euch, mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Ja, was ist dieser innere Mensch? Wo finden wir ihn in den Paulusbriefen noch einmal? Zum Beispiel in 2. Korinther 4, dort lesen wir ab Vers 16. 2. Korinther 4, ab Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich oder vergänglich, es währt nur für eine kurze Zeit. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, 2. Korinther 4, Vers 16, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Das kann man nicht verleugnen, kann man auch überall nachlesen. Ab einem Alter von Mitte 20 lässt die Leistung unseres Gehirns nach. Mit etwa 30 hat man als Mann den Eindruck, dass der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert. Davor konnte man zum Beispiel noch essen, was man wollte, ohne zuzunehmen. Die meisten Fußballspieler gehen auch mit Anfang 30 schon in Rente. Gut, der eine oder andere Torwart erst mit etwa 40. Der muss ja normalerweise auch nicht mehr so schnell laufen können wie die Jüngeren. Wie auch immer, es ist nicht zu leugnen, wir werden älter, wir alle, wirklich. Das beginnt schon ganz früh. Unsere Blutgerinnung ist schon seit unserem 8. Lebenstag nicht mehr das, was sie einmal war. Also ja, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. So lesen wir es in 2. Korinther 4, Vers 16. Ja, wenn wir im Glauben leben, das ist die Voraussetzung, wenn wir mit unserem Herrn und Retter täglich Gemeinschaft haben, im Gebet und in seinem Wort, dann dürfen wir das erfahren, dass Gott unseren inneren Menschen täglich erneuert. Und ich denke, wir alle kennen alte, reife Schwestern und Brüder im Herrn, Glaubensgeschwister, deren körperliche Kraft schon stark abgenommen hat, die vielleicht sogar kaum noch mobil genug sind, um aus ihrer Wohnung zu kommen, die aber innerlich immer stärker im Herrn geworden sind, die eine Lebensfreude ausstrahlen, eine Dankbarkeit und die geistlich wach und fit sind und uns so eine große Ermutigung und nachahmenswerte Vorbilder sein dürfen. Aber vielleicht kennen wir auch solche alten Menschen, die voller Bitterkeit sind, voller Hass und in sich gekehrt. Ja, je älter ihr äußerer Mensch wird, desto mehr kommt ihr innerer Mensch zum Vorschein, weil sie im Alter nicht mehr so viel Widerstandskraft haben, um ihr eigentliches inneres Wesen zu verbergen. Und dann bricht es aus ihnen heraus, wie es auch Jesus in Matthäus 12, Vers 34 sagte, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Und bei Ungläubigen, die ja keine Ewigkeitshoffnung haben, braucht uns das im Grunde auch nicht zu wundern, wenn sie sich im Alter oder auch schon in jüngeren Jahren so verhalten. Aber Gläubige, egal wie alt sie sind, wenn sie in Verbitterung enden, dann stimmt etwas nicht mit ihrem Glaubensleben, mit ihrer Gottesbeziehung. Und dann sind sie ein warnendes Beispiel für uns. Ja, das, was sichtbar ist, das Äußerliche, hat keinen Ewigkeitswert. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir auf unser äußerliches Leben überhaupt keine Rücksicht nehmen sollen. Schließlich ist unser Leib ja der Tempel des Heiligen Geistes, Den sollen wir natürlich ordentlich behandeln und pflegen und nicht mit Gewalt niederreißen. Also wir dürfen und sollten auf unsere Gesundheit achten, auf unsere Ernährung, auch Zeiten der Ruhe und Erholung haben zur Regeneration. Aber dies eben nicht um unserer selbst willen, sondern um umso besser unseren Leib ihm, unserem Herrn, als Werkzeug zu seiner Ehre zur Verfügung stellen zu können. Ja, unser Leib vergeht, alles Äußerliche wird irgendwann zu Staub, aber unser inneres Leben ist das, was ewig bleibt und deshalb viel mehr zählt. Wie oft unterscheidet sich unsere menschliche Perspektive in dieser Hinsicht von Gottes Perspektive? Wie Gott damals zu Samuel sagte, als er unter den Söhnen Isais den finden sollte, den Gott zum König ausersehen hatte, 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ja, darauf sollte unser Schwerpunkt liegen. So hat auch 1. Petrus 3 bis 4 uns allen etwas zu sagen, nicht nur den Schwestern, um die es in jenen Zeilen konkret geht. 1. Petrus 3, Verse 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ich denke, ich muss das hier nicht groß klarstellen. Ja, äußerlicher Schmuck ist erlaubt, wird durch diese Bibelstelle nicht verboten, aber der unvergängliche Schmuck ist der wichtigere, die Pflege und Förderung und sozusagen Verschönerung des inneren Menschen. Ja, noch eine insgesamt dritte Stelle aus einem Paulusbrief, wo wir den inneren Menschen finden, Römer 7, ein Kapitel, zu dem man eigentlich mehr sagen müsste, als es die Zeit heute erlaubt. Deswegen lese ich jetzt nur die Worte aus Römer 7, Vers 22. Dort heißt es, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Noch Vers 25 dazu, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Aber Vers 22, der innere Mensch, unsere neue Natur, die Gott uns schenkt, der will das Richtige tun, der hat Lust an dem Gesetz Gottes. Aber wenn wir unsere Gedanken auf das vermeintliche Wohlergehen unseres äußeren Menschen richten, dann verschieben wir die Prioritäten und verunehren Gott durch Sünde. Denn letztendlich gilt ja auch, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Römer 14, Vers 23. Ja, deshalb lasst uns diese Bitte von Paulus aus Epheser 3, Vers 16 auch zu unserer eigenen Bitte machen, sowohl für unsere Glaubensgeschwister als auch für uns selbst persönlich. Dass Gott der Vater uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Ja, das zur ersten Bitte, der Bitte um Kraft. Die zweite Bitte von Paulus nenne ich mal die Bitte um Tiefe, Vers 17. Sie lautet in der Luther-Übersetzung so, der Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Ja, also Paulus bittet Gott darum, dass Christus durch den Glauben in den Herzen der Epheser wohne. Ja, wie ist das gemeint? Wohnt nicht Christus bereits in den Ephesern, seitdem sie zum Glauben gekommen waren? Wohnt Christus denn nicht in uns, die wir gläubig sind? In 2. Korinther 13, Vers 5 fragt Paulus die Korinther, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und in Kolosser 1, Vers 27 schreibt Paulus von Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, sowohl Christus als auch Gott der Vater machen Wohnung bei uns. Paulus schreibt den Korinthern in 2. Korinther 6, Vers 16, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und in 1. Korinther 3, Vers 16 lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also Gott der Vater und Jesus Christus und der Heilige Geist wohnen in uns, wenn wir gläubig sind. Ja, das stimmt alles. Doch es gibt unterschiedliche Formen des Wohnens. In 1. Korinther 3, Vers 16 beispielsweise steht das normale griechische Wort für Wohnen, Oikeo, das ist das Tätigkeitswort zum griechischen Wort für Haus, Oikos. Doch das Wort, das hier in Epheser 3, Vers 17 für Wohnen gebraucht wird, ist katoikeo. Und das bedeutet so viel wie beständig wohnen, dauerhaft wohnen, gründlich wohnen, besitzergreifend wohnen. Nehmen wir mal ein Beispiel fürs Wohnen aus dem Alltag. Wenn wir ein renovierungsbedürftiges Haus kaufen und dort schon einziehen, obwohl es eigentlich noch jede Menge zu renovieren gibt, ja, dann wohnen wir ab dem Zeitpunkt des Einzugs ganz offiziell schon einmal in diesem Haus. Aber dieses Haus ist zunächst noch nicht so eingerichtet, wie es mal werden sollte, noch nicht so, wie wir uns unser neues Heim vorgestellt haben. Doch mit der Zeit richten wir uns und unser Haus immer wohnlicher ein, bis wir irgendwann im Idealfall dann im Rückblick einmal feststellen, ja, jetzt ist es wirklich wohnlich hier geworden. Es hat viel Mühe gekostet all die Jahre, aber jetzt können wir wirklich sagen, ja, so ist es schon viel, viel mehr so, wie wir es haben wollten. Ja, wie fast jedes Beispiel, so hinkt auch dieser Vergleich mit dem renovierungsbedürftigen Haus an einigen Stellen. Doch so ähnlich wie mit diesem Haus verhält es sich auch mit unserem geistlichen Leben. Christus ist mit unserer Bekehrung Hausherr von uns geworden, wohnt nun in uns. Die Schlüsselübergabe, sie fand bereits statt. Doch wie sehr Christus nun nach unserer Bekehrung, dieser Schlüsselübergabe, immer mehr so richtig in uns wohnen kann, uns so umgestalten kann, wie er uns als seine Wohnung eingerichtet haben will, das hängt durchaus auch sehr von uns ab. Wie sehr sind wir dazu bereit, Christus wirklich in uns so wohnen und walten zu lassen, wie er es möchte. Aber es liegt in der Natur der Sache unseres Glaubens, dass es eben nicht nur von uns abhängt, von unseren Entscheidungen, wo wir doch sowieso ohne Gott nicht zu wirklich guten geistlichen Entscheidungen fähig sind. Nein, wir dürfen und sollen Gott darum bitten, dass er uns das Wollen und das Vollbringen schenkt nach seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre, dass er, wie Paulus es ausdrückt, schenken möge, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und uns als seine Wohnung immer mehr so umgestalte, dass er wirklich in allen Bereichen unseres Lebens wirken und gestalten kann, wie er es möchte. Dass er sozusagen Zugang hat zu allen Zimmern unseres Lebenshauses. Dass er mit anderen Worten also nicht nur unser Retter, sondern auch unser Herr ist, der Herr über jeden Bereich unseres Lebens, der Hausherr über unseren Leib, der doch der Tempel des lebendigen Gottes schon ist seit unserer Bekehrung. Ja, dieser Prozess der Umgestaltung, die Jesus als unser Herr, als der Eigentümer unseres Lebenshauses mit uns gehen möchte, dieser Prozess ist jedoch nie zu Ende, solange wir auf der Erde leben. Da gibt es immer noch viel Luft nach oben. Doch je mehr wir uns auf diesen Prozess der Umgestaltung unseres Lebenshauses einlassen, umso enger und inniger und immer tiefer wird unsere Beziehung zu unserem Herrn. Und die Folge wird dann sein, wie wir am Ende von Vers 17 lesen, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Ja, dass wir wie ein Baum an frischen Wasserbächen in Gottes Liebe gewurzelt sind und wie ein festes Fundament eines Hauses, das auf Fels gebaut ist, in Gottes Liebe gegründet sind. Ja, und je mehr wir dies in unserem Leben erfahren dürfen, desto näher kommen wir auch der Erhörung von Paulus' nächster Bitte. Seine dritte Bitte, die Bitte um die Fähigkeit des Begreifens der Liebe Christi. Vers 18 und Anfang von Vers 19. Damit ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Paulus erwähnt hier drei Wörter mitten in diesem Vers 18, die wir nicht überlesen sollten, nämlich die Wörter mit allen Heiligen. Ja, das ist Gottes Methode und Gottes Plan. Christen, die sich isolieren von allen anderen Glaubensgeschwistern, sie sperren sich aus vom Segen, gemeinsam viel mehr über Gott zu erkennen, sich gegenseitig auf Erkenntnisse, auf Gottes Wort aufmerksam zu machen, gefundene Schätze aus Gottes Wort miteinander zu teilen. Ja, mit allen Heiligen, das bittet Paulus. Mit allen Heiligen möge Gott uns fähig machen, die Breite, Länge, Tiefe und Höhe zu begreifen, sie völlig zu erfassen, wie die Elberfelder Bibel übersetzt. Man könnte sogar sagen, sie sich zu eigen zu machen, die Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Ja, die Breite, Länge, Tiefe und Höhe, wovon? Interessanterweise schreibt Paulus hier kein Objekt dazu. Er schreibt zum Beispiel nicht die Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Christi. Aber wir gehen davon aus, dass er sich auf die Liebe Christi, die Liebe des Christus hier bezieht, die er dann in Vers 19 im nächsten Teilsatz ja auch namentlich erwähnt. dann könnten wir sagen, ja, wie ist das eigentlich? Was ist die Breite der Liebe Christi? Sie umfasst die ganze Welt, denn allen Menschen auf der ganzen Welt gilt sein Angebot, sich durch ihn mit Gott versöhnen zu lassen. Die Länge der Liebe Christi, sie ist ewig. Die Höhe der Liebe Christi, ja, wir werden letztendlich als Folge seiner Rettung ihm gleichgestaltet werden und ihn dann sehen, wie er ist, wenn wir einst bei ihm im Himmel sein dürfen. Und die Tiefe der Liebe Christi zeigt sich in seiner Erniedrigung, als er vom Himmel herabkam, um Mensch zu werden und sich erniedrigte bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, Philipper 2, Vers 8, wo er, der einzig Sündlose, um unsertwillen ein Fluch wurde, Galater 3, Vers 13, ja, wo er die Strafe auf sich nahm, die wir aufgrund unserer Sünden verdient hätten. Ja, vielleicht war es auch nur ein Versuch von Paulus mit diesen vier Wörtern, Breite, die Länge, Tiefe, Höhe, irgendwie die alles übersteigende Weite und Vollständigkeit der Liebe Christi zu beschreiben, zu denen uns letztendlich die Worte fehlen. Das Staunen über sie macht uns im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Und Paulus behilft sich hier ein wenig damit, dass er ja eine vierte Dimension ins Spiel bringt, Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Wir mit unserem menschlichen Verstand in dieser unserer Welt kennen ja eigentlich nur drei Dimensionen, aber Gott sprengt die Grenzen unserer Welt und unseres Verständnisses. Und durch den Glauben dürfen auch wir selbst sozusagen mit eintauchen in eine vierte Dimension, denn wir als Christen dürfen durch Gottes Geist in uns Dinge verstehen, die Menschen ohne Gottes Geist gar nicht verstehen können. Aber letztendlich geht es uns ja nicht nur mit Christi Liebe so, sondern mit allen Eigenschaften Gottes. Je mehr wir uns mit Gott und mit seinem Wort beschäftigen, desto weniger kommen wir jemals aus dem Staunen über Gottes Größe wieder heraus. Desto mehr staunen wir über ihn, über die Breite, Länge, Tiefe, Höhe seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Rettung, seines Heilsplans, seiner Auserwählung und so weiter. Über die unendliche Größe der Ausmaße seiner Eigenschaften und seiner selbst. Ja, möge Gott uns schenken, wie Paulus schreibt, dass wir gemeinsam mit allen Heiligen fähig sind, die unendliche Größe Gottes und seiner Eigenschaften immer mehr zu begreifen und, Anfang von Vers 19, die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, die also das reine Wissen unserer menschlichen Begrenztheit übersteigt. Aber als Menschen, die wir Christi Liebe in unserem Leben erfahren haben, dürfen wir diese Liebe mehr und mehr erkennen. Und wie Paulus hier für die Epheser bittet, dürfen wir ebenfalls für unsere Geschwister und für uns selbst um diese Erkenntnis der Liebe des Christus bitten. Mit welchem Ziel? Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Zweite Hälfte von Vers 19, Paulus' vierte Bitte in diesem Abschnitt, die Bitte um Fülle. Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ja, was unsere Stellung vor Gott betrifft, so dürfen wir in Kolosser 2, Vers 10 lesen, dass wir zur Fülle gebracht sind in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also, was unsere Stellung betrifft, sind wir bereits zur Fülle gebracht, aber was unseren praktischen Wandel betrifft, unseren geistlichen Zustand, da sind wir leider oft weit davon entfernt. Wir füllen uns mit so vielen anderen Sachen, mit Gedanken an Materielles, mit Vertrauen auf andere Menschen, mit Ablenkungen, leider viel zu oft mit Sünde. Wenn wir aber danach streben, Gott immer besser kennenzulernen durch sein Wort, dann kommen wir immer mehr ins Staunen über seine Größe und dann wächst in uns eine gesunde Ehrfurcht vor ihm, unserem allmächtigen Gott. Und dann, ja, wollen wir immer mehr zu seiner Ehre leben und das tun, was ihm wohlgefällig ist und wollen uns in unserer Schwachheit von ihm als Werkzeug gebrauchen lassen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, so sagte es Johannes der Täufer in einem etwas anderen Zusammenhang über Jesus. Aber das darf und sollte auch unsere Losung, unser Wunsch sein, immer mehr er, immer weniger ich. Und er wird uns reichlich segnen, wenn wir dazu bereit sind. Warum? Weil wir so gute Beter und Fürbitter sind? Weil wir einen so starken Glauben haben? Nein, sondern weil der, zu dem wir beten und an den wir glauben, ein starker Gott ist. Der allmächtige Gott, der durch sein Wort die ganze Welt geschaffen hat und sie aufrechterhält und alles, wirklich alles tun kann, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Dies ist auch Paulus bewusst, was in seinem großen Lobpreis in den beiden letzten Versen dieses Kapitels deutlich wird. Der Gott und Vater, vor dem er die Knie gebeugt hat zu dieser Fürbitte, der vermag, Vers 20, weit über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Damit kommen wir zum kurzen dritten und letzten Punkt. Drittens, von der Fürbitte hinüber zur Anbetung und zum Lob Gottes. Von der Fürbitte hinüber zur Anbetung und zum Lob Gottes. Paulus' Bewusstsein von Gottes Macht führt ihn zum Lobpreis. Ja, es wirkt hier fast so, als ob Paulus gerade jetzt beim Niederschreiben dieser Gebetsanliegen seiner Fürbitte für die Epheser bewusst wird. Ja, Gott kann und will wirklich dieses Gebet erhören und er kann und will noch viel mehr tun, als wir bitten und verstehen. Und zwar tut er dies durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, Ende von Vers 20 ausgedrückt als, bezeichnet als die Kraft, die in uns wirkt. Ja, hier sollten wir noch einmal genauer hinschauen. Gott kann alles tun, was wir erbitten oder verstehen. Das wissen wir hoffentlich. Aber es steht ja gar nicht in diesem Vers. Da steht nicht, dass er alles tun kann, was wir erbitten oder verstehen. Sondern da steht, dass er nicht nur alles, sondern sogar mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder verstehen. Ja, nicht nur mehr, sondern über die Maßen mehr. Ja, nicht nur über die Maßen mehr, sondern weit über die Maßen mehr. Überschwänglich über alles hinaus, sagt Luther. Über alles hinaus, über die Maßen mehr, schreibt die Elberfelder. Es ist kaum in Worte zu fassen und mit unserem Verstand ist das erst recht nicht zu erfassen. Weit über die Maßen mehr, als wir erbitten oder verstehen, vermag er zu tun. Ja, solch ein wunderbarer, mächtiger und gnädiger Gott ist wahrlich hoch zu loben. Ihm sei, Vers 21, die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Ja, zum einen dürfen und sollen wir als Gemeinde auf Erden ihn ehren, durch unser Lob, unseren Dank, durch unser Tun, indem wir seinen Auftrag ausführen, unseren Mitmenschen Buße und Vergebung zu verkündigen. Und zum anderen werden wir ihm die Ehre geben, wenn wir im Himmel sind. Wir werden dies in alle Ewigkeiten tun dürfen und es wird nichts Schöneres geben, als ihn zu preisen und ewig in seiner Gegenwart zu sein. Und wir dürfen auch hier schon einen Vorgeschmack des Himmels haben, umso mehr, wenn wir immer mehr alles hinter uns lassen, was uns von ihm ablenkt und alles Äußerliche, was nicht so wichtig ist und keinen Ewigkeitswert hat, in einem guten Sinne vernachlässigen und stattdessen Gott den Platz geben, der ihm gebührt. Ja, wie können wir uns gegenseitig am besten dabei helfen, geistig immer mehr zu wachsen und uns immer mehr von Jesus umgestalten zu lassen? Ja, indem wir füreinander beten, indem wir die Anliegen aus den Versen 16 bis 19 zu unseren eigenen Anliegen machen und Gott für unsere Glaubensgeschwister und auch für uns selbst darum bitten, dass er dieses beständige Wachstum unseres inneren Menschen zu seiner Ehre schenken möge. Das haben wir vielleicht oft zu wenig im Blick, aber es ist ja wirklich so. Wir können uns am besten gegenseitig dabei helfen, geistlich zu wachsen, wenn wir füreinander beten, zu dem, der allein durch seinen Geist dieses geistliche Wachstum schenken kann. Ja, und so lasst uns in unseren Gebeten noch viel mehr ihn darum bitten, für unsere Glaubensgeschwister und für uns selbst, dass Gott, unser Vater, vor dem wir unsere Knie beugen dürfen und zu dem wir mit allen unseren Anliegen kommen dürfen, dass unser Gott in seiner Gnade und in seiner Macht unseren inneren Menschen umgestaltet nach seinem Willen, dass er uns immer mehr gebraucht als seine Werkzeuge zu seiner Ehre und, wie es Paulus in unserem Text formuliert, erstens, dass Gott uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Zweitens, dass Christus durch den Glauben immer mehr in unseren Herzen wohnt und uns immer mehr in seine Liebe hineinwurzelt und hineingründet. Drittens, dass Gott uns immer mehr fähig macht, die Breite und Länge und Tiefe und Höhe zu begreifen und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und viertens, dass Gott uns schenken möge, dass wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes, alles zu seiner Ehre. Und wir dürfen, wie Paulus, wissen, dass Gott weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir erbitten und verstehen, durch seinen Geist, der in uns wirkt. Dafür gebührt ihm alle Ehre. Amen. Herr Jesus, bitte hilf uns, unsere Gedanken auf das zu lenken, was wirklich zählt, was Ewigkeitswert hat. Ja, uns das zu wünschen, was dich ehrt und verherrlicht. Bitte schenke du uns das Wollen und Vollbringen, dich um Veränderung unserer Herzen zu bitten, dass du uns umgestaltest zu deiner Ehre und uns gebrauchen kannst als Werkzeuge im Bau deiner Gemeinde. Und bitte hilf uns immer mehr, die Breite, Tiefe, Länge und Höhe deiner Liebe zu begreifen, die so unendlich groß ist. Denn je mehr wir deine Liebe begreifen, desto größer wird auch unsere Liebe zu dir werden, zum Lobe deiner Herrlichkeit. Ja, bitte wirke durch dies in uns. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.